Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen. Domradio Menschen.
Was haben Sie eigentlich gesucht, die ersten christlichen Mönche in Irland? Warum sind Sie an die unwirtlichsten, härtesten und unzugänglichsten Plätze gegangen, um Gott zu finden und den Ihren von Gott zu erzählen? Fragen, die Dr. Hans-Joachim Tombour mit seinen Gästen auf den Pilgerreisen nach Irland stellt, zum Beispiel auf den Spuren des heiligen Brandon. Tombours Angebot, wie wir selber Gott in unserem Leben auf die Spur kommen, ist aber noch viel größer. Über Jahrzehnte in ignatianischen Exerzitien geschult, verbindet er dies mit den Methoden seriöser, moderner Therapie. Ein spannender Ansatz, finde ich, von dem wird er uns jetzt in dieser Sendung live erzählen. Schön, dass Sie gekommen sind, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Am Anfang, Dr. Hans-Joachim Tombour, steht der Fragebogen. Den Namen, den kennen wir jetzt schon, aber ansonsten bitte Alter.
Ich bin 48 Jahre.
Familie?
Verheiratet und zwei Kinder.
Mhm. Religion?
Katholisch.
Wie gerne?
Gern katholisch, ja. Schon immer und wahrscheinlich immer.
Schon immer und wahrscheinlich immer. Beruf?
Ich bin in der Schulseelsorge tätig und in der spirituellen Erwachsenenbildung.
Berufung, gibt es sowas? Sie sagen, das ist meine Berufung.
Wie soll man sagen, vielleicht spiritual, etwas Spirituelles zu leben, anderen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden, vor Gott zu finden, eine Orientierung fürs Leben zu finden. Das, denke ich, das ist so, was mich im Innersten bewegt.
Von meiner Mutter habe ich?
Einen guten Zugang zum Leben, lebendig und kreativ.
Ohne meinen Vater?
Von meinem Vater habe ich ein großes Wohlwollen ins Leben, ein großes Vertrauen.
Freitags in den Kindergottesdiensten meiner Kindheit saßen über 200 Kinder, weil?
Ich bin damals als Kind groß geworden in einem Vorort von Mainz, Mainz-Lerchenberg, und da gab es ganz viele junge Familien. Und diese jungen Familien, die Kinder, die trafen sich jeden Freitag zum Kindergottesdienst und da war einfach Remi Demi. Da waren 200 Kinder da und das war für mich ganz selbstverständlich, in so einer Situation groß zu werden und den Glauben kennenzulernen.
Theologie wollte ich studieren, weil?
Weil mich spätestens in der Jugendzeit doch groß die Frage beschäftigt hat, das zu vertiefen, den Glauben zu vertiefen, Spiritualität zu vertiefen, nach Gott zu suchen, meinen eigenen Weg zu suchen.
Auf dem Jakobsweg habe ich begriffen,
dass man ganz wenig braucht zum Leben.
Oscar Rodriguez, Erzbischof aus Honduras, hat mir
eine ganze Welt aufgetan, eine ganz neue Sicht auf die Welt, vor allem in der Kirche von Lateinamerika.
Ich war gerade in Honduras angekommen, als 6 Jesuiten von der Armee ermordet wurden. Das war für mich
eine ganz tiefe existenzielle Erfahrung.
Von George Lindbeck habe ich gelernt,
wie ein Mensch immer, soll man sagen, an die Grenze geht, an Grenzen von verschiedenen Wirklichkeiten und Denkbereichen und dort seinen Weg sucht und vor allen Dingen, wie man Veränderung und gleichzeitig Konstanz zusammendenken kann.
Sich auf die Sehnsucht, die die irischen Mönche hatten, einzulassen, heißt für mich,
genauso offen zu sein wie die Mönche für das Wirken des Geistes.
In Kastilien, auf den Spuren von Teresa von Avila, kann ich
Anregungen finden, mich auf diesen inneren Weg einzulassen.
Mystik ist?
Erfahrung mit Gott machen.
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte?
Oh, schwierige Frage. Dann würde ich so leben wie jetzt.
Gott ist?
Wird
nicht leichter.
Gott ist Gott ist die Quelle des Lebens, würde ich sagen. Die Quelle, der Horizont, in dem alles ist. Die Quelle des Lebens, von dem alles kommt, alles durchdrungen ist, alles erhalten ist.
Sie sind Theologe und Philosoph und haben für die Menschen im Fragebogen, hat sich das ja schon angedeutet, viele ganz unterschiedliche Angebote. Geistliche, wie Pilgerreisen nach Irland oder Spanien oder Exerzitien in den unterschiedlichsten Formen einerseits, aber auch therapeutische Angebote wie Supervision und Begleitung. In der Schule sind sie auch noch. Gibt's was, also bevor wir sozusagen die einzelnen Angebote angucken, gibt's was, was da drunter liegt, was wie so ein roter Faden das alles verbindet?
Der rote Faden, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde sagen, vielleicht das ist am ehesten, was diese Exerzitienspiritualität ausmacht. Also zu suchen, immer offen zu sein, was ist jetzt dran im Leben? Was ist jetzt der Wille Gottes für mich? So sagen die Exerzitien das ja. Immer zu gucken, was ist dran und was bewegt mich und das, was mich bewegt, möchte ich gerne auch anderen mitteilen.
Dann sind wir ganz nah an dem, was Sie eben im Fragebogen als Ihre Berufung bezeichnet haben. Genau. Mit den Menschen zusammen das herauszufinden, was Gott in ihrem Leben will. Wenn wir uns diese Exerzitien, die Sie anbieten, genauer angucken, dann heißt es auf Ihrer Homepage und auch sonst systemische Exerzitien und Sie schreiben dazu, Exerzitien sind ein spiritueller Weg, sich auf die Quelle des Lebens auszurichten. Systemische Therapie nimmt an, dass der Mensch von Grund auf ein Beziehungswesen ist und beschäftigt sich deswegen mit den Bindungen und den Strukturen und so. Und systemische Exerzitien nimmt ja beides zusammen und Sie fragen das schon selber und beantworten das dann mit verbinden die beiden Elemente. Sie nehmen die individuelle und die soziale Realität des Menschen in den Blick, gehen aber davon aus, dass der Mensch auch auf Gott bezogen ist. Das ist ja wirklich, Sie versuchen ja wirklich beides zusammenzubinden. Mhm. Geht das denn wirklich zusammen oder ist das so, dass Sie mal mehr das eine, mal mehr die Strukturen und die Bindungen und mal mehr Gott in den Blick nehmen? Oder ist es wirklich so verwoben, dass Sie sagen, nein, das geht beides zusammen?
Also ganz kurz gesagt, ich denke, es geht zusammen. Vielleicht, wie komme ich da drauf? Ich habe eine Exerzitienausbildung gemacht und selber lebe ich deine Exerzitienspiritualität schon seit Jahren. Und habe dann eine Ausbildung systemischer Therapie gemacht und Beratung. Und da bin ich drauf gestoßen, dass da sehr viel in säkularen Gewand auch an Weisheit, an Wahrheit drin steckt, was meinetwegen auch in Exerzitien thematisiert ist. Allerdings natürlich immer ohne den Gottesbezug. Aber während der systemischen Ausbildung kam mir immer, ja, da geht es ja eigentlich darum, dass der Mensch nicht isoliert betrachtet werden soll, sondern in seinen Bezügen. Und warum soll man da nicht auch ganz legitim die Gottesbezug da auch mit reinnehmen? Und dann dachte ich, das würde ja die systemische Therapie total befruchten. Und auf der anderen Seite ist den Exerzitienspiritualität oft so, habe ich das auch erlebt, dass es sehr individualistisch geprägt ist, dass da so der Einzelne gefragt wird nach seinem Weg und so für sich das alleine alles klärt, aber dass man eingebunden ist wieder in menschliche Bezüge, in eine große Geschichte, in einen Kontext und so weiter, das wird oft ausgeblendet. Und dann dachte ich, das könnte man doch miteinander verbinden, befruchten und ich finde das eine ist halt eine andere Sprache von demselben, könnte man vielleicht sagen.
Naja, eine andere Sprache, also wer sich eine therapeutische Begleitung sucht, der ist ja tatsächlich nicht unbedingt auf der Suche nach Gott und vielleicht auch nicht offen dafür. Also das ist dann ja nicht nur eine andere Sprache, sondern, also das denke ich ja schon, Sprache bildet auch Wirklichkeit ab. Also da lässt jemand eine Dimension weg in der Begleitung. So würde ich das mit meinen Worten sagen. Wen zieht das denn an? Also sind es Menschen, die stark auf der therapeutischen Suche sind oder stark auf der Suche nach Gott sind?
Also irgendwie beide Gruppen. Also einmal ist es so, dass Leute, die so eher kirchlich oder christlich geprägt sind, da ganz offen sind und sagen, da kommt auch noch diese neue Dimension rein. Wenn ich das dann auf unter Therapeuten in so einer Ausbildung sage, ich mache Exerzitien und bin Theologe und so weiter, dann haben die da auch wieder offene Ohren. Ja, ob die, also den Schritt, dass die dann kommen, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber eine große Aufgeschlossenheit sehe ich da, ja.
Sie haben eben in so einem Halbsatz gesagt, ich habe das kennengelernt und ich lebe das schon selber. Eine, wie haben Sie es gesagt, Exerzitienspiritualität oder so ähnlich. Was heißt das, ich lebe das selber?
Das heißt also, dass ich Exerzitien mache, so einmal im Jahr, geistige Begleitung. Und ich denke, das ist einfach noch mehr als diese äußeren Fakten. Es ist eigentlich dieser innere Weg, darauf zu vertrauen, dass das, ja, wie sagt, dass Gott in jedem Menschen wirkt und darauf zu hören, was für innere Bewegungen es gibt, wo Gottes Geist sich regt, Geister zu unterscheiden und so weiter. Das reduziert sich nicht nur auf so Veranstaltungen, das ist so eine Lebenseinstellung, so eine Haltung.
Zu der Haltung kommen wir dann noch im Laufe dieser Sendung, aber nach den Nachrichten geht es erst um diese 200 Kinder freitags nachmittags in der Kinderkirche. Das hat mich schwer beeindruckt, das will ich verstehen. Sie hören die Sendung Menschen, heute mit Dr. Hans-Joachim Tombur. Und ich habe die Freitagnachmittage Ihrer Kindheit schon angesprochen. Da gab es Kinderkirche, also Kirche für Kinder, und es gab über 200 Kinder. Also die Kirche will ich heute sofort besuchen, wo freitags nachmittags über 200 Kinder ankommen. Und auch in den 60er, 70ern, muss ich sagen, habe ich das nicht erlebt. Wie kommt das, dass das völlig normal war und sie das trotzdem erlebt haben?
Ja, als ich in die erste Klasse kam, also mit 6 Jahren ungefähr, da sind meine Eltern umgezogen in ein neues Baugebiet von Mainz. Und da standen die Häuser teilweise noch in den Baustellen und die Straßen waren noch nicht gemacht. Und es war so eine große Anfangspionierzeit. Also alle jungen Familien haben gleichzeitig gestartet. Und so war es so, dass sehr viele Kinder einfach da waren. Und das ganz selbstverständlich war, mit so vielen Kindern groß zu werden. In allen Bereichen, der Schule, in der Kirche, auf der Straße, wo auch immer.
Und es war aber auch selbstverständlich, und auch das wäre heute hier anders, dass diese Kinder freitags nachmittags in die Kirche gehen.
Naja, es waren wirklich so viele Kinder, dass wahrscheinlich die katholischen Kinder in die Kirche gegangen sind. Wenn alle gekommen wären, wäre die Kirche geplatzt, so ungefähr. Ja. Es war selbstverständlich. Es gab da so eine Orff'sche Gruppe zum Beispiel, wo man da so mit Musik mit involviert war. Es gab mal eine Gottesdienstübertragung von diesem Kindergottesdienst und so Sachen. Ja, also ich als Kind habe das als nichts Spektakuläres. Das war für mich natürlich das Normale. Ja,
ja, na klar. Ja, genau. Also ich habe deswegen danach gefragt, einfach um dieses Selbstverständliche, einfach ein bisschen so als Grundlegung dieser Selbstverständlichkeit von Religion, dass man die erfährt. Und es war eben auch mit viel Aufbruch verbunden, denn es war ein Neubauviertel und es gab dann irgendwann auch eine Neubaukirche.
Also da war ich praktisch schon nicht mehr da.
Ja, aber Sie haben diesen Aufbruch mitbekommen. Mhm. Also ich meine, dass Menschen sich eine Kirche schaffen, setzt ja voraus, dass es eine starke Energie gibt und dass es ihnen wirklich viel wert ist, sonst tun Menschen das nicht. Also Sie haben aber in dieser Zeit, sind Sie groß geworden, wo Menschen irgendwo hingezogen sind und dann waren sie viele und dann gab es viel Energie und es gab keine Kirche und als sie schon fast nicht mehr da waren, ist da eine Kirche gebaut gewesen. Das finde ich unglaublich für so 10 Jahre oder so ist das, finde ich das.
Das war schon, also die Kirche, die Gottesdienste wurden erst beim Pfarrer im Wohnzimmer gehalten, der hatte da so ein Reihenhaus. Als dann die Leute nicht mehr reingingen, ging man in den Keller vom Pfarrer, dann ging man mal in die Schule und dann baute man ein Gemeindezentrum und als letztes kam die Kirche. Ja, das stimmt schon. Also im Nachhinein sage ich auch, das war eine total schöne Zeit. So eine Kirche in Bewegung, ohne dass es jetzt irgendwie ideologisch irgendwie aufgeladen war. Das war einfach auch relativ pragmatisch. Es gab jetzt keine Gebräuche und Kulte, die da eingeengt hätten und eingezwängt waren. Es war, ja, man hat sich getroffen, um Gottesdienst zu feiern.
In diesem Aufbruch sind Sie groß geworden und haben dann, das haben Sie im Fragebogen ja auch schon erzählt, früh gespürt, dass sie sich in ihrem Leben um Gott kümmern wollten und um das, was Gott mit ihnen vorhat. Sie haben Theologie studiert und dann haben sie was gemacht, was heute alle machen, aber damals noch lange nicht alle gemacht haben. 1988 nach ihrem Diplom haben sie sich auf den heute so begehrten Camino gemacht, den Pilgerweg nach Santiago. Was haben sie damals gesucht? Warum haben sie das gemacht?
Ich hatte mein Diplom in Theologie fertig gemacht und da war so und so eine Zäsur erstmal, also rein zeitlich gesehen. Und ich wollte, nachdem ich dann sehr viel da studiert habe, einfach gewissermaßen einen Boden unter die Füße wieder kriegen, mhm. also auch mal wieder so eine Erfahrung machen. Und dann kam es auf, so im Freundeskreis machen wir zusammen den Weg und dann haben wir uns entschlossen, es gibt nie mehr im Leben wahrscheinlich diese Zeit, mhm. ja, diese mhm. lange Zeit, mhm. sich auf diesen Weg zu machen und dann haben wir es getan.
Sie haben schon gesagt, dabei habe ich gefunden im Fragebogen, dass ich mit ganz wenig auskomme. Es mhm. hat Ihnen gut gefallen, Sie hätten das gerne auch noch weitergemacht, ne?
Ja.
Als Sie unterwegs waren?
Ja. Also es war so, dass wir viel zu viel Gepäck hatten am Anfang. Mhm. Also wir fingen den Weg schon an, dass wir gesagt haben, wir treffen uns in Biarritz um 12 am Bahnhof. Mhm. Wie wir hinkamen, das war ganz verschieden. Per Anhalter bin ich da hingefahren und die anderen auch mit einem LKW und wir mitgefahren. Also das war schon ein schönes Abenteuer. Und dann merkten wir, als wir die Pyrenäen überquert hatten, dass wir viel zu viel Gepäck hatten. Mhm. Haben also Teile nach Hause geschickt mhm. oder alte Sachen weggeworfen und am Ende hatten wir wirklich noch ganz, ganz wenig. Und es war aber so ein Gefühl, was braucht man eigentlich zum Leben? Ein bisschen mhm. Wasser, ein bisschen Essen, ein bisschen Kleidung. Und es gibt eine große, große Freiheit.
Es war eine gute Vorbereitung an der Schnittstelle zwischen Studium und Berufsleben. Hinter Santiago geht es noch ein kleines bisschen weiter ins Finisterre, was ja schon so klingt wie das Ende der Welt. Sie sind bis dahin gelaufen. Da saßen sie, schauten und hatten Sehnsucht. Wonach?
Ich schaute in den Westen und sagte, jetzt möchte ich gerne noch weiter in den Westen und überlegte, ob ich nicht noch ein Jahr in Lateinamerika dranhängen sollte. Mhm. Also das zog mich dahin, was ist da, wie ist die Kirche da? Man sprach ja viel über die Kirche in Lateinamerika, auch Befreiungstheologie und die Aufbrüche und so weiter. Und da dachte ich, da möchte ich eigentlich hin.
Manche Wünsche gehen in Erfüllung, so wie dieser. Weil danach saßen sie auf der anderen Seite des großen Ozeans und hätten das Finisterre angucken können. Und das erzählen wir gleich. 1989 im November hat Deutschland historische Zeiten erlebt. Und in dieser Zeit ist unser heutiger Studiengast, Dr. Hans-Joachim Tombour, nach Lateinamerika gereist und hat dort kurz nach seiner Ankunft auch etwas Historisches erlebt, aber nicht wie in Deutschland eine Sternstunde, sondern sie sind Zeitzeuge eines Massakers geworden. Was ist passiert?
Ja, ich war zu Gast in San Salvador, dort im Priesterseminar und als ich da ankam an dem Abend, dann am nächsten Tag sind wir nochmal an die Stelle gefahren, wo Oscar Romero am Altar erschossen worden war und dann wurde der Ausnahmezustand ausgerufen mhm. und die Guerilleros, FMLN, machten die Endoffensive im Bürgerkrieg auf die Hauptstadt San Salvador. Es war ein richtiger Kampf und die rechten Kräfte in San Salvador nutzten diesen Tag oder diese Situation, um abzurechnen mit den Jesuiten der Universität von Zentralamerika, der Jesuiten in San Salvador und brachten da 6 Jesuiten und die Angestellte mit ihrer Tochter um. Ignacio Iacoria war da der maßgebliche mhm. Mann gewesen. Ja, und da kamen wir, mit einem Freund zusammen war ich da, unversehens in eine Situation rein, die überhaupt nicht denkbar war oder ganz unvorbereitet war. Dann waren wir ganz hautnah dran, Totenwache praktisch, Gottesdienste mit den Toten in der Kapelle der UCA und dann die Beerdigung der Jesuiten, die ja ein weltweites Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Da mhm. waren ganz viele Fernsehteams und Radioteams und die ganze Welt auch da und da erinnere ich mich noch stark dran, wie dann Gottesdienst gefeiert wurde vor den Särgen und wie so eine Prozession dann getragen wurden und dann beigesetzt wurden. Ja.
Und ganz unversehens kommt eine Dimension von Christsein ins Spiel, mit denen wir hier ja eigentlich nie in Kontakt kommen, nämlich die, wenn man diesen Glauben wirklich ernst nimmt mhm. und durchbuchstabiert, dass er dann auch politisch werden kann und dass man sich Feinde schaffen kann, die einen umbringen wollen. Mhm. Also das ist ja eine Dimension von Christsein, mit der wir eigentlich kaum in Berührung kommen. Mhm.
Ja, das war ja auch das, was ich jetzt erzählt habe, waren mehr so die äußeren Fakten, aber das, was mich beeindruckt hat, war wirklich, dass es da bedeutet hat, Christ zu sein, ist eine existenzielle Herausforderung. Da muss man bereit sein, in dieser Situation sein Leben zu riskieren, also wirklich sich hinzugeben. Und da wurde mir schon auch deutlich, wir leben hier alle in so wohltemperierten, mehr oder weniger christlichen Umgebungen. Aber wenn man sich auf die auf Jesus bezieht und auf seine Botschaft der Liebe und der Menschenwürde und so weiter, da hat das auch eine ganz revolutionäre Dimension. In der Situation, die ganzen Jesuiten und Bischöfe, Oscar Romero, die haben ja eigentlich nichts anders gemacht, als gesagt, was an Unrecht geschieht und eingefordert, mit den Menschen menschenwürdig umzugehen.
Sie haben eigentlich, wenn ich es mit meinen Worten sagen darf, nur das Evangelium ernst genommen.
Genau, genau. Die haben das Evangelium verkündet und standen mit ihrer Person dahinter. Das war das Entscheidende und das Beeindruckende nach wie vor. Für mich ganz tief Beeindruckende, dass die da keine Angst hatten, obwohl sie auch Todesdrohungen bekommen haben und in die Enge getrieben wurden. Und aber sie sagten, nein, nein, das ist meine Überzeugung, da stehe ich zu, das will ich durchhalten und ich scheue den Tod nicht. Und Ea Corrêa, der hatte das ja schon erlebt, dass da Kirchenleute umgebracht wurden. Der hatte da auch, vielleicht hatte er Angst, aber er wusste, er muss diesen Weg gehen.
Was hat das, also wie hat sie das geprägt, das Christsein, wenn man es ernst nimmt und mit seiner Person dafür einsteht und es bezeugt, dass es eben den Tod kosten kann? Wie hat sie das für alles, was danach kam, geprägt?
Ja, also das hat mich schon als Zeugnis, wie soll man sagen, dass Menschen wirklich so fest glauben können und so verwurzelt sind, das war eine ganz große Bestärkung für mich, sage ich mal. Und dann kam mir noch, in unseren Breiten, da gibt es zwar nicht so eine direkte Konfrontation wie damals in San Salvador, El Salvador, aber wer heute sich auf das Evangelium beruft und nach dem Evangelium lebt, der kommt ja letztlich in ganz ähnliche Konflikte. Und im Evangelium, da wird ja auch erzählt, wenn Jesus auftritt, dann tauchen die Dämonen auf. Also Jesus mit seiner Lebensbotschaft, der ruft automatisch auch die ganzen Widerstände hervor. Und das, denke ich, ist heute genauso wie, also auch selbst in unserer Gesellschaft, vielleicht ein bisschen diffuser, subtiler, aber da gibt es ja auch genügend systemischen Druck auf Menschen, sich irgendwie in einer gewissen Weise zu verhalten. Und wenn man jetzt einfach nur verkündet, das muss doch, der Mensch muss doch im Vordergrund stehen und die Liebe ist das Grundprinzip, dann, ja, dann stößt man auch auf Widerstände, die dann auch ganz konkret werden können.
Dr. Hans-Joachim Tambur, heute unser Gast in der Menschensendung. In der zweiten Stunde sprechen wir über jemanden, den ich bis jetzt nicht kannte, aber ganz spannend finde. Das ist George Lindbeck. Und vorher, zur vollen Stunde, hören wir einen Text, eine Weisheitsgeschichte, die Tambur uns mitgebracht hat.
Den jungen Männern, die zum ersten Mal zu ihm kamen, pflegte Rabbi Bunam die Geschichte von Isaaks Sohn Jeckels in Krakau zu erzählen. Dem war im Traum befohlen worden, in Prag unter der Brücke, die zum Königsschloss führt, nach einem Schatz zu suchen. Als der Traum zum dritten Mal wiederkehrte, machte sich Isaak auf und wanderte nach Prag. An der Brücke standen Tag und Nacht Wachtposten, und er getraute sich nicht zu graben. Der Hauptmann der Wache sah ihn und fragte ihn freundlich, ob er hier etwas suche oder auf jemand warte. Isaak erzählte, welcher Traum ihn aus fernem Land hergeführt habe. Der Hauptmann lachte, und da bist du, armer Kerl, mit deinen zerfetzten Sohlen einem Traum zu gefallen hergepilgert? Ja, wer den Träumen traut. Da hätte ich mich ja auch auf den Weg machen müssen, als es mir einmal im Traum befahl, nach Krakau zu wandern und in der Stube eines Juden, Isaaks Sohn Jeckels sollte er heißen, unterm Ofen nach einem Schatz zu graben. Und er lachte wieder. Isaak verneigte sich, wanderte heim, grub den Schatz aus und baute das Bethaus, das Reb Jeckels Schul heißt. Merke dir diese Geschichte, pflegte Rabbi Bunam hinzuzufügen, und nimm auf, was sie dir sagt, dass es etwas gibt, was du nirgends in der Welt finden kannst, und dass es doch einen Ort gibt, wo du ihn finden kannst. Ein Text aus den chassidischen Erzählungen von Martin Buber.
Ich freue mich, dass Dr. Hans-Joachim Tambur heute unser Gast in dieser Menschensendung ist. Da sagt der Rabbi in der Geschichte, die Sie mitgebracht haben, merket ihr, dass es Dinge gibt, die man nirgends finden kann und dass es noch einen Ort gibt, an dem man es finden kann. Das ist unlogisch, mit Verlaub.
Ja, so wie das Leben manchmal unlogisch ist. Ja, die Geschichte aus den chassidischen Erzählungen, die Martin Buber ja aufgezeichnet hat, finde ich, die schildert ganz gut, wie wir Menschen oft sind. Wir suchen immer die Quelle des Lebens, des Schatz, des Heil außerhalb, in vielen Impulsen, Konsum, was weiß ich, was alles, bei anderen Menschen, bei Gurus, Lehrern, Meistern. Und die Geschichte erzählt ja, dass dort das nicht zu finden ist, was die tiefste Sehnsucht ist und dass es die woanders ist.
Einspruch. Das finde ich, es wäre die Geschichte, wenn er einfach nur in Prag immer unter der Brücke stehen bleiben würde, zerlumpt und nichts finden würde. Aber er hat doch gar nicht gewusst, dass bei ihm unter dem Stuhl ein Schatz ist. Das weiß er doch nur, weil er seinem Traum gefolgt ist, sich aufgemacht hat, diesen Traum sogar dann dort in Prag sich getraut hat, einem Hauptmann, einem Soldaten, jemand, der nicht an Träume glaubt, zu erzählen. Und der hat ihm die Antwort gegeben. Also ich will sagen, er musste sich doch aufmachen ins Außen, um es dann finden zu können, oder?
Mhm. Ja, das ist, da kann ich jetzt nicht widersprechen, das ist so, ja. Er muss praktisch einem anderen begegnen, der in ihm, wie soll man sagen, wie ein Licht, das Katzenaugen anleuchtet. Mhm. Ja, ein Licht von außen, das aber etwas zum Leuchten bringt, was in ihm selber drin steckt. Also die Suche Isaacs irgendwo außerhalb nach diesem Schatz, die läuft in die Irre. Mhm. Aber er braucht schon die Begegnung, auch vielleicht den Misserfolg gewissermaßen dahin, dass es in Prag nicht gefunden hat, aber da die Begegnung und dieses Gespräch mit dem Hauptmann, um darauf zu stoßen, dass der Schatz in ihm selber ist.
Mhm. Also der Hauptmann verrät es ihm ja, und hätte der Hauptmann seinem Traum, wäre er seinem Traum gefolgt, hätte er den Schatz gefunden. Mhm. Das ist ja auch eine spannende Ebene in dieser Geschichte. Gut, ja. Ne? Mhm. So. Er tut es nicht, also ist die Botschaft für Sie, haben Sie diese Geschichte mitgebracht, weil wenn man seinen Träumen folgt, findet man seinen Schatz? Oder was ist die Botschaft?
Ja, die Botschaft, na gut, die ist schon ein bisschen komplexer. Einmal ist es die Sache, den Träumen zu folgen, das ist ja das, was Isaac auf jeden Fall da macht, der Jekylls Sohn. Und dass er dranbleibt, der Traum kehrt dreimal wieder und er lässt sich nicht beirren von den ganzen Wachposten und dem Hauptmann und so weiter. Aber ich denke auch, dann kommen wir praktisch wieder an die systemischen Exerzitien, auch diese sich auf den Weg machen, sich auseinandersetzen, in den Beziehungen Impulse von außen aufnehmen, aber nicht in dem falschen Sinn, dass, soll man sagen, dass er seinen Schwerpunkt nach außen verlegt, sondern die Impulse von außen, die Umwelt, die um ihn herum ist, löst im Grunde oder lässt ihn finden, dass der Schatz eigentlich in dem System ist, in ihm selber ist.
Hans-Jochen Tambur, manchmal ist die Dissertation einfach nur eine Arbeit. Die macht man, weil man einen Doktortitel will, braucht, wie auch immer, weil man diesen Titel haben möchte. Bei Ihnen ist das anders. Sie wollten auch diesen Titel haben, aber Sie haben über George Lindbeck promoviert und der war Ihnen ein echtes Herzensanliegen. George Lindbeck ist in China geboren und hat später in Yale unterrichtet. Da kann man sich schon mal vorstellen, was da für ein weiter Weg zwischenliegt. Und er war Konzilsbeobachter beim Zweiten Vatikanum für den Lutherischen Weltbund. Was von all dem, was einen an George Lindbeck interessieren könnte, hat Sie interessiert?
Also ich fand es schon mal faszinierend, dass es so ein Grenzgänger ist, der immer zwischen Kulturen, zwischen Konfessionen sich bewegt hat und nicht so in dem Mainstream geschwommen ist. Aber vor allen Dingen natürlich hat mich seine These interessiert. Der George Lindbeck hat nach dem Konzil in vielen Kommissionen mitgearbeitet, die Konsense in Lehrmeinungen zwischen katholischer Kirche und Lutherischem Weltbund festgestellt haben, die ja so auf internationaler Ebene auch bekannt wurden, jetzt zuletzt in Augsburg, das Rechtfertigungsdekret. Und er hat sich, nachdem er so aus diesem Geschäft rausgegangen ist, Gedanken gemacht, was ist denn da eigentlich passiert? Wie war es denn möglich, dass man Lehrverurteilungen zurückgenommen hat, die in der Reformationszeit zur Trennung der Kirche, der Kirchen geführt haben? Mhm. und stellt dann eine Lehrsatztheorie auf. Was sind Lehrsätze überhaupt? Und dann auch die Frage, was ist denn
vielleicht
Religion?
Vielleicht ist es noch wichtig, dass man die zurückgenommen hat, aber so, dass wirklich alle einverstanden waren. Ja. Ohne, dass man was Wichtiges weggenommen
genau,
hätte.
Genau, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Genau, das sagt, formuliert das so, dass sich die alle Gesprächspartner einig waren, dass man also in Punkten einig geworden ist, ohne dass die Loyalität zur eigenen Tradition dadurch aufgegeben wurde. Mhm. Also wie im Grunde eine Konstanz zu der eigenen Identität und eine Veränderung gleichzeitig denkbar sind.
Also eine Konstanz zu dem, was wirklich wichtig ist und trotzdem diese Flexibilität, dass man das nie aufgibt und trotzdem es möglich ist, es zu verändern. Wie geht das denn? Sagt er auch, wie das geht?
Ja, seine Theorie ist, man sollte Religion eher sprachphilosophisch als Sprache oder Kultur im Vergleich zur Sprache oder Kultur verstehen. Und die Lehrsätze sind dann nicht so sehr eine Behauptung über eine Wirklichkeit, sondern in den Lehrsätzen verbirgt sich in einer bestimmten sprachlichen Form die Logik, der Geist der Religion. Mhm. Also wie der Paulus vielleicht sagt, Buchstabe und Geist. Mhm. Man soll sich nicht an den Buchstaben jetzt nur halten. Wenn man das macht, dann verpasst man das Ziel, sondern muss aus den Buchstaben wiederum den Geist heraus spüren, um dann in neuen Worten, mit neuem Vokabular das Alte zu sagen.
Dann haben Sie sich theoretisch eine ganze Weile damit beschäftigt, wie das gehen kann, die Beständigkeit im Wandel, wie man die Essenz, wie man seine Identität, haben Sie eben gesagt, behalten kann und dass man trotzdem sich so anpasst, dass es keinen Stillstand gibt. Und wenn man so will, dann hat sie dieses Thema ihrer Dissertation auch auf einen persönlichen Wandel schon mal theoretisch vorbereitet. Gesagt, dass es geht und auch gezeigt, wie es geht. Der Wandel, der Ihnen bevorstand, Sie waren damals nicht nur Theologe, Sie waren auch Priester. Theologe wollten Sie bleiben, Priester nicht. Wie schwer war das?
Naja, wie soll ich das ausdrücken? Das hat alles aufgewühlt und eine sehr, sehr schwierige und lange, sehr schmerzhafte auch Entscheidung. Also wie ist das, wie soll ich da weitergehen? Es war eine sehr umgreifende Entscheidung und mir war dann nach einem langen Prozess auch klar, dass ich das Priestertum so nicht mehr leben kann, weil ich dann meine Frau letztlich geheiratet habe nach einem weiteren Weg. Aber dass ich dieses Anliegen, was mich auf den Priesterweg gebracht hat, ins Theologiestudium reingebracht hat, dass ich das nicht aufgeben will und auch nicht aufgeben kann, dass ich dem treu sein muss, auch wenn es schwierig wurde, da wieder neue Boden unter Füße zu kriegen. Aber das war das, wo ich sagte, das ist meine Identität, die darf ich nicht lassen.
Das ist die Beständigkeit im Wandel, die bleiben sollte und geblieben ist. Sie haben das geschafft, Sie haben sich beruflich ganz neu orientiert, Sie haben neue Ausbildungen gemacht und Sie sind heute jemand, der Menschen spirituell und therapeutisch begleitet. Darüber haben wir ein ganz kleines bisschen schon gesprochen, aber Sie machen nicht nur das, Sie bieten auch Pilgerreisen an. Das ist ja auch was, wo man Menschen spirituell begleitet. Und die gehen zum Beispiel nach Irland, darüber reden wir gleich. Bald ist es wieder soweit und Sie reisen nach Irland. Was Sie nicht wissen konnten, ich reise auch seit vielen Jahren immer nach Irland. Ich würde gerne mitkommen. Aber das ist, Sie reisen dahin mit Menschen, aber nicht als normaler Reiseführer. Das vielleicht auch. Aber vor allem sind Sie ein Pilgerführer. Und wen sprechen Sie an? Mit wem pilgern Sie da?
Ja, das sind Menschen, die spirituell auf der Suche sind, die nach einer Verlebendigung ihres Glaubens suchen und natürlich an Irland interessiert sind, ganz klar. Aber nach Irland werden ja viele Reisen angeboten und da sind schon Leute, die sagen, ich möchte jetzt nicht da die Touristenrouten nur fahren und möglichst viel konsumieren und sehen und fotografieren, sondern die eher zur Ruhe kommen wollen, die etwas von dem Land, von der Natur auch kennenlernen wollen und ja dankbar sind und auch das suchen, die spirituelle Ausrichtung des Ganzen.
Mhm. Sie pilgern zu einem Ort, das ist Irland oder zu Orten in Irland, aber auf den Spuren von Menschen, von welchen Menschen?
Ja. Genau, ich schreibe die Fahrten immer so aus und sind so konzipiert, dass wir sagen, auf den Spuren der keltischen Christen, also der irischen Kirche des, sagen wir, ersten Jahrtausends, die ja schon ein bisschen anders war als die römische Kirche und in der vor allen Dingen dass die Klöster eine ganz große Rolle gespielt haben. Und bei diesen Fahrten gehen wir dann zu bestimmten Orten, wie Glendalough, wo der heilige Kevin war, und andere Clonmacnoise, andere Klöster. Und ich versuche dann die alten Geschichten, Legenden von den Heiligen wieder hervorzuholen und ein bisschen von der Spiritualität dann den Leuten zu vermitteln, die ganz stark so eine Natur- und Schöpfungsspiritualität ist. Es gibt viele Geschichten zum Beispiel von Kevin mit Tieren oder mit Pflanzen, mit den Wäldern. Diese Verbundenheit mit der Schöpfung ist da ganz stark. Und dazu gehören dann Pilgerwege, dass wir dann wirklich durch die Natur gehen, Begegnungen haben mit Iren, die sich mit dem Thema keltische Spiritualität schon jahrelang beschäftigen. Und ja, so dass so im Laufe der Fahrt die Schwester Mary, die sagt immer, die Kunst ist es, von einem Touristen zu einem Pilger sich zu wandeln. Und wenn wir dann nach Hause fliegen, dann ist das so, kommen wir da immer an am Flughafen und da habe ich immer den Eindruck, es ist gelungen oder es hat sich vollzogen. Da sind wirklich Pilger draus geworden. Die Leute sind ruhig, sind irgendwie bei sich und bereichert, ja, verändert auch, ja, gewandelt.
Sie machen es ja durchaus auch rituell, dass sie diesen Schritt vom Touristen zum Pilger in ihre Reise einbauen.
Ja, genau. So eine der ersten Stationen ist die alte Kloster von Glendalough. Und da gibt es so ein schönes Pfortenhaus oder Reste eines Pfortenhauses und einer Schwelle, die zum Kloster hineinführt. Und das ist so eine Art Ritual, das ich dann da vollziehe. Wenn wir da über die Schwelle des Klosters treten, auch in so eine andere Haltung hineinzukommen, in diese andere Denke und dieses andere Lebensgefühl, das zu erproben.
Sie haben die Natur angesprochen und die Legenden. Was ist denn, und Sie haben gesagt, das keltische Christentum ist schon ein bisschen anders als das römische Christentum. Was ist denn das, wo Sie denken, das haben uns diese keltischen Christen, die keltischen Mönche und ihre Klöster heute zu sagen?
Ja, ich denke, das ist einmal Fragen von der Spiritualität, vom Geist, aber vielleicht auch ein bisschen von der Institution und von dem Aufbau der Kirche. Also zum Ersten zum Geist. Die keltische Kirche hat keine Angst gehabt vor der vorkeltischen Kultur, also vorchristlichen Kultur, der keltischen Kultur. Viele heiligen Legenden integrieren Geschichten, die eigentlich aus dem Vorchristlichen sind. Die christlichen Mönche schreiben Mythen auf, die vorchristlich sind. Und auch in der Kunstgeschichte sieht man, wie Motive aus der Kultur vorher in die andere Kultur hineingenommen werden, in die christliche Kultur reingenommen werden. Da drückt sich ganz stark für mich eine ganz starke Überzeugung aus, dass, soll man sagen, die menschliche Natur oder auch andere Kulturen, dass da Gott am Wirken ist und dass es natürlich darum geht, das herauszufiltern, Geister zu scheiden, aber dass der Mensch von Grund auf eigentlich gut ist und in ihm ein Licht Gottes brennt, das vielleicht verstellt ist und herausgehoben werden muss, aber das ist schon da. Es muss nicht neu erfunden werden.
Auf diese Suche machen Sie sich, auf die Spuren von dieser Sehnsucht machen Sie sich mit den Menschen, die Ihnen in den Norden folgen, aber es gibt auch Menschen, die folgen Ihnen in den Süden, dann reisen Sie nach Kastilien und das tun wir mit Ihnen auch, aber erst nach den Nachrichten. Eben sind wir mit Ihnen in den Norden nach Irland gereist. Sie bieten Pilgerreisen an, aber Sie reisen auch mit Pilgern in den Süden, nach Kastilien, auf den Spuren unter anderem von Teresa von Avila. Wer das heute sagt, wer Teresa von Avila sagt, denkt automatisch an Mystik. Und das ist was, was viele Menschen heute sehr anzieht. Sie auch? Sie selber jetzt?
Ja, also bevor ja, klar, wir zu den, sonst würde ich nicht hinreisen. Ja.
Was daran?
Mir ist immer ein Wort von Karl Rahner im Ohr, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er ist nicht mehr.
Oder er wird nicht sein.
Oder er wird nicht sein. Das heißt, der Weg liegt darin, eigene Gotteserfahrungen zu machen und das zu vertiefen. Und da finde ich, dass Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz auch durch ihre Werke ja sehr viele Erfahrungen reflektiert haben und sehr viele Hilfen geben, wenn man sich auf so einen inneren Erfahrungsweg einlässt, zum Beispiel Phänomene zu unterscheiden oder Ratschläge zu geben, wenn bestimmte Prozesse ablaufen. Und das ist das Faszinierende an Teresa und auch Johannes vom Kreuz.
Kann man das auf einer Reise vermitteln?
Ja, man kann vielleicht eine Einführung geben, also so einen gewissen Appetizer, wenn man so will, da reinzukommen. Das ist natürlich ein Weg mit viel Übungen, ein mystischer Weg oder ein kontemplativer Weg. Da muss man sich dann auch einstellen in seinem Leben und im Alltag das irgendwie integrieren. Aber man kann ja zumindest so eine Initialzündung geben oder halt Menschen, die schon auf diesem suchenden Weg sind, unterstützen und weiterführen. Also ich habe da auch, soll man sagen, sehr gute Erfahrungen gemacht. Auf der Reise selber ist es, das ist so konzipiert, dass wir da Städten besichtigen, wo zum Beispiel Teresa gelebt hat, aufgewachsen ist, wo sie da im Inkarnationskloster war, aber dass sich dann auch entsprechende Texte aus ihrem Leben oder aus den verschiedenen Werken dann hervorhole und erkläre und dass überhaupt der ganze Tagesablauf so geprägt ist, dass es immer wieder Zeiten gibt zum Stillwerden, zum Beispiel morgens immer ein Morgengebet, auch in Stille, um in so das innere Gebet hineinzukommen. Also das ist so mein Anliegen, das immer wieder Impulse zu setzen, dass es nicht so ins Touristische abgleitet, sondern halt wirklich ein spiritueller Weg wird.
Und welche Rolle spielt dabei der Ort? Also wenn Sie sagen, wir gehen auch wirklich so wie in Irland, wir in diese Klöster oder Gemeinschaften gehen, gehen wir auch dahin, wo dann in dem Fall Teresa oder Johannes vom Kreuz gelebt hat. Also welche Rolle dafür spielt das dabei, dass die Menschen auch Erfahrungen auch machen können? Vielleicht nicht unmittelbar in dem Moment an dem Ort, aber welche Rolle spielt das, wenn man diese Orte aufsucht? Solche Kurse kann man ja auch sonst wo überall auf der Welt machen.
Ja, ich denke mal, wenn man da durch Kastilien fährt, dann versteht man viel besser, was Teresa und Johannes so bewegt. Also es fängt ja mal ganz äußerlich an, wenn sie von der inneren Burg spricht und man fährt durch Kastilien, das sind überall Burgen, ja, dann versteht man, wie er auf so eine Metapher kommt. Diese besondere Landschaft, die auch eine ziemliche Einsamkeit zwischendurch hat, also es sind immer wieder Städte wie Avila, Salamanca, aber zwischendurch fährt man dann mit dem Auto eine Stunde lang einfach nur durch Einsamkeit, durch Felder, große Felder. Und schon diese Landschaft, die hat etwas von dieser Mystik, ja, in diese Einsamkeit gehen und da eine Klarheit zu gewinnen, eine Offenheit, nicht abgelenkt werden, das hat ganz großen Einfluss darauf, auf die Reise und auf die Beschäftigung mit den Heiligen.
Johannes vom Kreuz kommt auf dieser Reise auch vor, auch ein besonders schöner Ort, ein Garten?
Ja, der ist in Segovia. In Segovia ist der Johannes vom Kreuz beerdigt, da ist er gestorben und da gibt es ein Karmeliterkloster, das hat einen wunderbaren Garten jenseits der Stadt Segovia und der Johannes vom Kreuz war da sehr gerne auch und hatte da so eine Art Eremitage, Einsiedelei, wo er sich gerne zurückgezogen hat, nachgesonnen hat. Und das ist so immer der Abschluss dieses Tages in Segovia, dass wir da in diesen Garten gehen mit dem Blick auf die Stadt Segovia. Das sind auch schöne Pflanzen, schöne Natur ist da. Und dass einfach in diese Stille des Gartens, diese Atmosphäre dieses Gartens sich dann so entfalten kann. Also da sage ich dann auch zum Beispiel, hier soll jeder dem anderen mal Ruhe lassen, im Schweigen, einfach dem nachgehen, was der Tag so, was wir also am Tag erlebt haben. Und einfach diese Atmosphäre aufzunehmen. Und das ist immer sehr, sehr schön, weil es dann auch eine Sammlung gibt in der Gruppe.
Domradio in der Menschensendung, die jetzt fast zu Ende ist, Dr. Hans-Joachim Tabor, haben wir versucht, die verschiedenen Angebote, die Sie Menschen machen, die spirituell auf der Suche sind und Sie sagen, ich möchte allen Menschen helfen, die zu mir kommen, dass sie herausfinden oder dass wir gemeinsam herausfinden, was Gott mit ihnen vorhat, dass sie selber das fühlen können, wo die Gottesspur in ihrem Leben ist. Und wir haben noch lange nicht alle Angebote durch. Wir haben die Pilgerreisen angeguckt. Ich will gleich nochmal auf die Exerzitien kommen, aber vorher habe ich noch was gefunden, ein ganz neues Angebot, was Sie jetzt machen und da geht es um Pferde.
Ja, da geht es um ein Seminar Spiritualität und Pferde. Die Idee kam, ich bin ja auch beteiligt an der Ausbildung in spiritueller Begleitung der Akademie St. Paul und da hatten wir in einem Leiterkurs eine Einheit gemacht mit einer Frau, die ich kenne, die da in der Nähe wohnt, wo ich zu Hause bin. Die hat eine Herde von Isländerpferden. Und es ging bei dem Seminar darum, führen und leiten, geistig begleiten. Und dann sind wir den Tag auf die Pferdekoppel gegangen und es ging um so ganz einfache Dinge wie dem Pferd zu sagen, was ich jetzt will und jetzt das richtige Maß zu finden, bestimmt zu sein, aber nicht autoritär. Und das war so gut, also auch eine so gute Selbsterfahrung für viele Leute, die vielleicht ein inneres Bild hatten, ich bin ganz klar und die Pferde eigentlich genau Feedback zurückgegeben haben, ich verstehe gar nicht, was du willst. Das ist ein Weg zu sich selbst zu finden, also von den eigenen Illusionen oder Konstrukten oder Bildern, die man von sich macht, zu der eigenen Wirklichkeit zu kommen.
Da haben wir den roten Faden wieder, genau den, und wir haben auch die Vielfalt der Angebote, die sie schaffen, um das zu finden. Ich würde gerne nochmal den Blick zurückleiten auf die unterschiedlichen Formen der Exerzitienbegleitung, die sie anbieten. Das heißt ja systemische Exerzitien, weil sie sagen, ich möchte in beide Richtungen gucken, auf die Gottesspur gucken, auf das Individuelle, aber auch darauf, wo dieses Individuum, was seinen Weg mit Gott sucht, eingebunden ist, in welche Strukturen, in welche Beziehungen, in welche emotionalen Muster, in welche Geschichten von früher und so weiter. Das bieten sie an, aber in ganz unterschiedliche Weisen, zum Beispiel online. Ja, wie gehen so Online-Exerzitien?
Die Online-Exerzitien, die gehen ganz einfach. Schritte nach innen.de ist die Adresse. Da meldet man sich an, zahlt einen Teilnehmerbeitrag und wird dann verlinkt mit einem Mentor, einem Begleiter oder Begleiterin. Und wenn man den Schlüssel hat zu dem Programm, dann öffnen sich 12 Schritte nach innen. Und bei diesen Schritten geht es darum, dass man irgendwelche Impulse bekommt und am Ende dieser Impulse steht eine Aufgabe oder eine Fragestellung, sich mit etwas zu befassen. Und dann schreibt man als der die Exerzitien macht, seine Beobachtungen, seine Erfahrungen per E-Mail, schickt es zu dem Mentor, Mentorin und dann gibt es ein Feedback, gibt es also ein Gespräch über E-Mails. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Also ich habe schon einige Leute erlebt, die mir dann auch als Feedback am Ende gesagt haben, also es war auch gut, dass es jetzt so eine gewisse Distanz hatte und nicht direkt so eine Verpflichtung. Und einige sagten auch, hier konnte ich Sachen sagen, die ich sonst noch nie gesagt habe oder Sachen aufschreiben, die ich sonst noch nicht gesagt habe.
Das ist natürlich, wenn man in einem Kloster ist und so Exerzitien macht und dann jeden Tag für eine kurze Zeit zu dem Spiritual, der einen begleitet, gehen muss, was ganz anderes, wenn man dem auch gegenüber sitzt, als wenn man das eben so aufschreiben kann. Also es gibt viele unterschiedliche Formen. Sie bieten Einzelexerzitien an, sie bieten Kurse an. Das kann man alles unter systemische-exerzitien.de finden. Und am Ende würde ich Sie gerne fragen, was wünschen Sie sich noch? Wie soll das, also Gottes Spur in Ihrem Leben, das müssen Sie mit Gott herausfinden, aber wenn Sie einen Wunsch an Gott frei hätten, was soll da noch passieren? Was würden Sie, welchen Schatz würden Sie gerne noch finden? Oder?
Na, ich würde mal sagen, die Spur, die da ist, dass die noch fruchtbarer wird, immer noch fruchtbarer, dass ich da noch mehr Menschen erreiche, dass ich da wirken kann und selbst immer mehr Klarheit finde und ja, dass ich so unterwegs bleibe, ja, dass es immer lebendig bleibt, dass es nicht langweilig wird, ja, dass es nicht so das Gefühl aufkommt, jetzt habe ich es verstanden und dann wird es nämlich dann schon wieder langweilig. Oder was heißt langweilig? Dann ist es lebendiger raus.
Dann wird es nicht mehr echt. Ich glaube, dann ist es ich glaube, wenn man auf der Spur unterwegs ist, sobald man denkt, ich habe es verstanden, dann glaube ich nicht mehr echt.
Also das ist vielleicht dieses immer lebendig zu bleiben, den Mut zu haben, die Energie zu haben, die Faulheit und Trägheit zu überwinden und dran zu bleiben. So könnte ich mir das vorstellen, ja.
Gut, dann wünsche ich Ihnen genau das, dass diese Spur, in der Sie und auf der Sie und mit der Sie mit anderen Menschen unterwegs sind, dass sie, wie heißt es in der Bibel, dass sie einfach ganz fruchtbar wird, dass sie ganz lebendig bleibt, noch viel lebendiger wird und viele Menschen erreicht. Vielleicht haben wir das ja auch mit der Sendung hier gemacht, vielleicht ist da jemand bei, der sich angesprochen fühlt und bei einer Pilgerreise bei Ihnen auftaucht oder Online-Exerzitien machen möchte, wie auch immer. Wenn jemand, der jetzt so bei einer Pilgerreise auftaucht, dann wünsche ich mir eine Postkarte, okay? Entweder eine aus Irland oder eine aus Kastilien, ja?
Na, versprochen. Das mache ich auf jeden Fall.
Gut, ich dachte jetzt auch derjenige, der Hörer oder die Hörerin, die uns zuhört. Wie auch immer, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen, dass dabei was bei war, was Sie selber wieder mehr mit dieser Spur, die Gott mit Ihnen in Ihrem Leben gehen will, verbindet. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.